Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Heute habe ich eine Folge, in der sich es wieder ein bisschen um Medien dreht, aber nicht nur, sondern auch um Autismus. Also ihr merkt, zwei Themen, die viele von uns, glaube ich, beschäftigen. Und habe mir dazu eine ganz tolle Gästin eingeladen, nämlich die Lisa Klar. Und über die bin ich wegen ihrer tollen Inhalte auf Instagram gestolpert. Und wir sprechen heute über Autismus und Medien und noch so ein paar andere Dinge. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, Lisa. An einem Samstag nehmen wir auf. Es ist bullenheiß, bei euch wahrscheinlich auch. Und ja. Umso mehr vielen Dank, dass du dich da jetzt vor den heißen Rechner setzt hier und statt irgendwie im Schwimmbad zu liegen. Magst du dich mal kurz vorstellen, Lisa?
Kann ich gerne machen. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ich heiße also Lisa Klar, ich bin Sprachtherapeutin. In die Sprachtherapie-Logopädie kann man auf viele Wege kommen in Deutschland. Bei mir war es der akademische. Ich bin also klinische Linguistin eigentlich und ja, arbeite als Sprachtherapeutin jetzt seit gut 11 Jahren. Erstmal in verschiedenen Logopraxen. Mittlerweile bin ich aber wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uniklinik in Münster, dann der Abteilung für Phoniatrie und Pet-Audiologie, also alles, wo es irgendwie um Stimme, Sprechen, Hören und so weiter, Kommunikation auch im weitesten Sinne geht. Und ja, also mein großes Steckenpferd ist eben Sprachtherapie für autistische Kinder und da biete ich eben auch, ja, überwiegend eigentlich Fortbildungen an für andere SprachtherapeutInnen, für andere Fachkräfte. Ich habe auch Elternkurse, weil die Not hier doch oft sehr, sehr groß ist, ja. Im Bereich Sprache und Autismus. Ja, und da bin ich. Ich bin lokalisiert im Raum Münsterland aktuell, aber ja, so wie du mich online gefunden hast, finden die meisten mich, glaube ich, auch einfach über den Weg online.
Genau. Spätestens heute, weil wir verlinken die Lisa natürlich in den Shownotes. Also ab jetzt sofort auch der Lisa bitte folgen. Ich überlege gerade, du heißt LK
Lingua, genau. LK Lingua.
Mhm. Ist auch so ein schönes. Ah, es klingt halt auch. Also ich mag Sprache sehr gern. Das ist eins von der Steckenpferde. Insofern sehr, sehr toll. Also LK Lingua auf Instagram und Website und so hast du sicherlich auch. Verlinken wir dich natürlich gerne. Machst du die Fortbildungen auch online oder nur vor Ort? Wie, es interessiert mich jetzt als jemand, der ein bisschen weiter weg sitzt von dir.
Nee, ich mache die sogar überwiegend online, aber ich fahre auch theoretisch hier im Dachraum durch die Gegend für Inhouse-Schulungen. Aber primär ist es online. Ja. Genau. Ich habe selbst eben auch Familie. Ich kann gar nicht immer so viel unterwegs sein, neben dem eigentlichen Hauptjob, was meine Selbstständigkeit dann auch noch angeht. Auch eine Familie, die kunterbunt ist, neurodivergent ist, durch und durch. Und das muss immer, das kennst du alles, gut organisiert sein und irgendwie machbar für alle Beteiligten. Daher, ich bin manchmal unterwegs, aber ich bin mehr online.
Ist für mich jetzt ja auch ganz praktisch. Ich meine, sonst komme ich vielleicht auch mal nach Rheinland, falls ich, also oder noch. Ach nee, jetzt bist du ja in Münster.
Ja,
genau. War ich da. Also Münster ist ja sehr hübsch, deswegen wer weiß. Also du hältst mich auf dem Laufenden oder uns über Instagram. Das Reel, warum ich dich sofort, also ich bin ja zum Teil sehr spontan. Meine ADHS, die da rauskommt. Mein Autismus sagt dann oft was anderes, aber in dem Fall war es sehr richtig. Ich habe ein Reel von dir gesehen und habe gesagt, mit der Frau möchte ich unbedingt im Podcast sprechen. Da hast du nämlich gesagt, du als Sprachtherapeutin empfiehlst quasi sogar Medien für Kinder, für autistische Kinder vor allem. Und da habe ich mir gedacht, so, und die mag ich, die finde ich toll. Endlich mal jemand, der nicht schreit, die dürfen auf gar keinen Fall vor irgendeinem Bildschirm sitzen. Das ist alles nur schlecht und alles furchtbar. Und du hast eine ganz andere Seite aufgemacht. Du hast nämlich gesagt, es kann sogar förderlich sein. Also warum empfiehlst du jetzt als Sprachtherapeutin Medien für autistische Kinder?
Ja, und das lässt sich gar nicht in einem Satz beantworten.
Du darfst ganz viele Sätze sagen.
Ja, das ist nämlich so unfassbar vielschichtig, warum ich das mache. Also erstmal ist es natürlich was, womit ich in dieser Bubble der Sprachtherapeutin auch total anecken kann und auch immer wieder anecke, ne, mit so einer Empfehlung, wo wir doch alle im Studium, in der Ausbildung mal gelernt haben, naja, Medien sind nicht unbedingt super gut, ne, manche verteufeln sie auch aufs Böseste, aber durchweg ist eigentlich so, sagen wir mal, die landläufige Meinung ja, lieber nicht oder wenn dann nur ganz bisschen
ganz,
und erst
ganz
spät.
Bisschen,
und ne, ganz bedacht einsetzen, wenn überhaupt. Und ich habe mittlerweile so viele Familien kennengelernt erstmal in der Praxis, aber auch auch im Privaten. Über Social Media kann man jetzt nicht unbedingt von Kennenlernen sprechen, aber ich bekomme eben ganz, 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 ganz viele Nachrichten, ganz viele Hinweise darauf, dass Eltern berichten, wie wertvoll Medien für ihre Kinder sind, aus unterschiedlichen Aspekten. Und es ist durchaus was ich bei meinen eigenen Kindern auch beobachtet habe. Und also damals in der Schwangerschaft habe ich auch noch gesagt, also meine Kinder, also der Fernseher, bevor die 3 Jahre alt sind, bleibt der aus. Und dann nur XY, ne? Kennen wir wahrscheinlich auch alle irgendwie.
Die gucken alle nur Löwenzahn und Sendung mit der Maus und sonst nichts.
Genau. Und dann kriegt man diese Kinder und merkt so, irgendwie fühlt sich das komisch an, weil. Und diese Perspektiven von Eltern, die sind mir ganz, ganz wichtig. Und gerade Perspektiven von Eltern autistischer Kinder, die, und das hört man in jedem Podcast, ne, ExpertInnen ihrer Kinder sowieso Eltern sind. Was da berichtet wird, ist erstmal was, wo ich sagen würde, hey, das ignorieren wir doch nicht, wir hören uns das doch mal an, was Eltern sagen.
Ja.
Ne? Und wenn Eltern sagen, hey, Medien sind für mein Kind wahnsinnig regulativ, dann kann ich mir das erstmal anhören. Wenn sie sagen, ich habe das Gefühl, mein Kind lernt überwiegend durch Medien, dann kann ich mir das erstmal anhören. Ich muss es nicht gleich in die Schublade stecken. Achtung, Achtung, Alarm.
Ja, genau.
Und bei uns in der Sprachtherapie gibt es eben noch einen ganz anderen, sehr, sehr, erstmal beachtlichen Aspekt. Und das ist, wie viele Eltern berichten, dass ihre autistischen Kinder über Medien in die Sprache gefunden haben.
Mhm.
Und wir reden hier über über eine Gruppe von Kindern, wo ein großer Anteil nicht unbedingt auch in die verbale Sprache findet.
Ja.
Nicht, dass das nur ein Plusultra wäre, aber es ist natürlich was mit viel Leidensdruck auch einhergehen kann in Familien.
Ja.
Und also dieses Reel, was du angesprochen hast zum Beispiel, wer Lust hat, guck mal in die Kommentare, wie viele Eltern da auch einfach sowas schreiben wie, ja, also mein Kind hat über Serie, Beispiel Pepperwoods, darüber sprechen gelernt oder mein Kind ist irgendwann in Rollenspiele gekommen, weil es Rollenspiele nachgespielt hat, Serien und Szenen nachgespielt hat.
Ja, schön.
Medien. Und dann ist es doch für uns als Personen, die unterstützen wollen, erstmal wichtig, das zu sehen, zu anerkennen und dann mal zu hinterfragen, diese Geschichte mit ist, dass es immer was Schlechtes. Kann ich das eigentlich aufrechterhalten für diese Kinder? Einfach weil ich es gelernt habe, dass es pauschal schlecht ist. Oder kann ich mir das mal differenzierter angucken? Und das, denke ich, ist so der erste Schritt, der auch damit einhergeht, Eltern so ein bisschen das schlechte Gewissen zu nehmen, was sie ja haben, wenn ihre Kinder Medien konsumieren.
Absolut.
Heißt es gleich, ich weiß, es ist bei uns ein bisschen viel, aber, ne, oder wir versuchen das schon zu reduzieren und so weiter.
Ja.
So viel schlechtes Gewissen auf Seiten der Eltern. Und ich denke so, hey, wir können uns das doch erstmal angucken, ohne es zu bewerten. Wir können erstmal schauen, was bedeuten denn Medien für dein Kind, für euch als Systemfamilie auch.
Ja.
Und, jetzt habe ich noch gar nicht so ganz spezifisch darüber geredet, warum das für autistische Kinder auch einfach förderlich sein kann. Jetzt habe ich aber schon so einen Endlosmonolog gehalten.
Nein, alles gut. Ich hör sehr andächtig zu. Ihr seht es nicht, aber ich nicke. Also gerade diese Geschichte, mit dem man spielt es dann auch runter. Also ich kann es euch ganz ehrlich sagen, bei den ganzen U's beim Kinderarzt, da musst du ja diesen Fragebogen der Hölle ausfüllen, wie der Bravo-Test, bei dem du genau schon weißt, wenn ich das ankreuze, dann kommt hinterher raus, oh, das ist aber alles toll, das ist genauso, wie wir es wollen. Oder, das ist aber keine tolle Erziehungsleistung. Das heißt, dann habe ich genau wie bei der Bravo-Girl früher oder so halt immer das angekreuzt, was ich als Ergebnis haben wollte und habe halt dann den Medienkonsum dezent runtergespielt oder auch runtergespielt, dass die Kinder halt nicht alleine schlafen, weil das für mich völlig in Ordnung war und ich mir gedacht habe, ich habe keinen Bock auf Diskussionen mit jemand, der da offensichtlich nicht so viel Ahnung hat.
Ja, richtig.
Ja, Deswegen, und also führ deinen Monolog gern weiter, weil ich höre sehr andächtig zu.
Ja, und es ist aber auch, also um nochmal auf diese ärztliche Perspektive einzugehen, ne, dann lieferst du mit so einer Aussage, wie mein Kind konsumiert viele Medien, ja, womöglich auch noch für einen Arzt eine eigentlich nicht vorhandene Kausalität, wo er aber denkt, ach so, genau, ja, dann weiß ich, warum das Kind so ist. Und natürlich schützen wir unsere Kinder und auch uns als Eltern vor so einem Rückschluss, der ja einfach nicht so leicht zu stellen ist und zu machen ist und auch einfach in den meisten Fällen, würde ich behaupten, falsch ist, ne?
Ja.
Na gut, aber da können wir ja auch nachher nochmal weiter quatschen.
Da reden wir nachher nochmal drüber. Wir haben schon gesagt, da lassen wir noch so eine kleine Bombe platzen.
Ja, dann möchte ich jetzt einmal darüber sprechen, warum Medien so ein Benefit sein können für autistische Kinder. Und zwar nicht nur aus Perspektive der Regulation und so weiter, sondern wirklich für Sprachentwicklung. Und da gibt es im Feld Autismus-Spektrum einfach Besonderheiten, die Sprachwahrnehmung und Sprachverarbeitung betreffen, wo wir ganz schöne Evidenz dafür haben, dass es hier durchaus Aspekte gibt, die bei neurotypischen Menschen so nicht sind. Und diese Aspekte sind nicht unbedingt etwas irgendwie jetzt Schlechtes oder Symptomatisches, sondern das sind Aspekte, die zum Teil einfach starke Stärken auch sind, die sich in sowas wie Medienkonsum abbilden können. Okay, ich muss konkret werden. Also, was wir wissen ist, sowas wie Mustererkennung ist für ein autistisches Gehirn ein leichtes. Ne? Also so Muster wiederzuerkennen, Regelmäßigkeiten zu erkennen, ist was, was hier häufig autistischen Gehirn liegt. Sogenannte Bottom-up-Prozesse, also Verarbeitungsprozesse im Bereich Neurologie, die so von unten nach oben verlaufen. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört als reizgesteuerte Wahrnehmung. Ne? Der Reiz wird exakt so, wie er ist, verarbeitet, aufgenommen. Oder ich kann so ein Reiz auch manchmal zu viel sein oder so. Und häufiger auch mal diese Stärke bei der Reizverarbeitung, die einhergehen kann mit vielleicht etwas weniger ablaufenden Prozessen, die also Top-Down-Prozesse sind im Sinne von, ich interpretiere jetzt diesen Reiz und mache daraus Folgendes. Sondern der Reiz ist erstmal der blanke Reiz. Und diese reizgesteuerte Wahrnehmung, die hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie Sprache wahrgenommen wird. Ne? Weil Sprache ist nichts anderes als ein auditiver Reiz, der auf die Ohren kommt. Und die Frage ist, was macht das Gehirn jetzt mit diesem Reiz?
Ja.
Und ein autistisches Gehirn, das super Muster erkennen kann, sucht Muster in diesem auditiven Reiz. Jetzt haben wir in Sprache, also wenn du sprichst, wenn ich spreche, natürlich auch Muster. Also Sprache kommt zum Beispiel mit Mustern, die in der Grammatik sichtbar werden, ne? Dass im Hauptsatz wir so eine Subjekt-Objekt-Konstruktion zum Beispiel haben. Auch das sind Muster. Die sind jetzt schon so ein bisschen weit weg von einem frühkindlichen Spracherwerb. Ne, das ist was, was oft ja erst später passiert, dass auch so Grammatikentwicklung passiert. Was viel früher da ist und was viel plakativere Muster für unsere Gehirne sind, ist alles, was Klang angeht. Also wie hört sich denn dieser Reiz, den ich als solches verarbeite, eigentlich an? Und auch da lassen sich Muster erkennen. Aber wenn jemand so spontan spricht, wie ich jetzt gerade, weniger gut, als wenn ich zum Beispiel etwas mir anhöre, Sprache anhöre, die immer gleich klingt.
Ja.
Und da können wir ganz schnell eine Brücke zu Medien schon schlagen. Denn wenn ich mir so eine Serie angucke oder nur so eine Sequenz oder auch ein Lied mir anhöre, dann kann ich das 100-mal, 1000-mal hören und das klingt immer gleich. Das heißt, ich habe ein Muster, was ich mir wieder und wieder und wieder abspielen kann und was mir natürlich total liegt, weil ich es einfach auch wiedererkenne als das, was es ist. Es verändert sich jetzt nicht plötzlich. Und fürs Lernen überhaupt, für Entwicklung ist es natürlich schon hilfreich, wenn wir nicht plötzlich alles nur neu erleben, sondern auch Dinge sich verfestigen.
Wiederholungen sind, das sagen die doch in der Schule immer, Wiederholungen sind wichtig, deswegen gibt es auch diese vermaledeiten Hausaufgaben, die wir eigentlich nicht brauchen.
Ja, genau.
Da könnte man auch eine Serie, eine Folge drüber machen wahrscheinlich, aber das
kann ich genau, aber Wiederholung ist ein Stichwort. Ein anderes gutes Stichwort finde ich hier das Stichwort der Vorhersehbarkeit. Auch das, ne, was wir einfach gut wissen, geht natürlich mit dieser Mustererkennung einher.
Ja.
Vorhersehbarkeit in Reizen ist was Sicherheit verschafft, was Orientierung Regulierung verschafft, was für Regulation sorgt. Also wenn wir über das Autismus-Spektrum sprechen, haben wir hier einfach eine wahnsinnig relevante Komponente. Und Medien, und gerade Medien, die mir bekannt sind, bilden das natürlich komplett ab. Also wenn ich die Folge Peppa Woods zum dritten Mal gucke, dann ist die immer noch genauso wie beim ersten.
Ich wollte es gerade sagen, Wiederholungen sind ja also auch da ein großes Thema. Ich erinnere mich dran, dass ich mit einem meiner Kinder, das auch auf dem Spektrum ist, ich glaube ein Jahr lang jeden Tag die Hälfte der Eiskönigin geguckt habe, immer die erste Hälfte. Und alle im Umkreis gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass das, also wie haltet ihr das aus? Und keiner von uns beiden fand es schlimm.
Ja.
Also im Gegenteil, das war einfach, ich habe richtig gemerkt, das war so ein richtig wohltuender Tag nach dem Kindergarten. Also einerseits Regulation und andererseits eben diese Wiederholung, die so Sicherheit gab. Da war mir das aber noch nicht so bewusst, woher das kam damals. Jetzt rückwirkend kann ich das einordnen. Also dieses, wenn Kinder immer wieder das Gleiche gucken wollen auch, nichts Schlechtes, ne? Da müsst ihr dann auch nicht drauf drängen als Eltern, oder? Dann zu sagen, jetzt komm, jetzt gucken wir mal die 15. Folge und nicht immer die erste. Nö, ne? Ist
Wurst. Nö. Genau. Nee, absolut nicht. Und die Kinder wissen schon, was ihnen jetzt gerade auch gut tut und was sie brauchen. Ne? Natürlich nicht immer, klar, aber das ist schon sowas, ne, wenn es die 15. Folge das 15. Mal derselben Folge oder Film sein soll, dann ist das ja nichts, was das Kind nervt. Es nervt vielleicht uns, aber für das Kind ist es nicht nervig. Ja, ich musste da gerade, als du das erzählt hast von deinem Kind, auch an unseren Sohn denken, der, als der angefangen hat zu sprechen, also erstmal, dass er eher gesungen hat als zu sprechen, aber er hat auch immer wieder Wörter in Dauerschleife gesagt. Und wir dachten so, hä? Und dann hat er irgendwas gesagt wie Schere, 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 Schere. Mhm. Und dann habe ich immer so, Schere. Und er hat aber immer erst dann aufgehört, dieses Wort zu sagen, wenn ich es nochmal genauso wiederholt habe. Das heißt, es war eigentlich völlig egal, wie sehr ich auf ihn eingehe, auf das, was er sagt.
Ja.
Für ihn war wichtig, es exakt so nochmal zu hören. Mhm. Und auch da sehe ich, ne, er brauchte nochmal diese Bestätigung von wegen, du hast mich wirklich verstanden.
Ja.
Das war das, was ich gesagt habe. Er hat sich also auch sehr daran orientiert, wie sich was anhört, wie was klingt. Und alles andere, was ich dazu gesagt habe, das war nicht wichtig. Es musste das nochmal sein.
Also das würdest du dann auch nicht als Echolalie oder so einordnen, in klassischen Sinne, oder? Sondern eben
zumindest. Also wir sprechen da schon über Echolalien. Die Frage ist, was sehen wir hinter diesen Echolalien? Mhm. Also sehen wir da dieses reine Echo, was irgendwie nicht funktionelle Sprache wäre oder sowas? Da muss ich ja schon alle Schilder hochhalten. Nein, so ist das nicht. Ist so wichtig, dass wir auch sehen, dass hinter diesem Echo, hinter diesen Echolalien so viel stecken kann. Ja, und für ihn war das einmal seine Art, mir etwas zu kommunizieren, dieses Wort. Und aber gleichzeitig brauchte es eben eine bestimmte Reaktion meinerseits, damit er sich auch verstanden gefühlt hat.
So ein bisschen das auch heißt, zum Einordnen, oder?
Genau.
Also für mich so, das ist richtig so, das Wort, das kann ich mir jetzt so speichern.
Genau. Ja, Und da gehe ich nochmal kurz zurück zu dem Punkt, was ich vorher gesagt habe, zur Sprachverarbeitung und zu der Wahrnehmung erstmal.
Ja.
Also wenn ich doch meinen Fokus, sagen wir mal, als autistisches Kind darauf lege, wie was klingt und nach Mustern in der Sprache suche und so weiter, dann ist natürlich das, was mir bekannt ist, das, was ich einordnen kann.
Ja.
Und das, was immer anders und immer neu ist,
das,
was ich nicht gut greifen kann. Und daher sind Medien eben oft was so gut funktioniert.
Ja.
Und Eltern, die dann sagen, also irgendwie von mir nimmt das Kind keinen Input auf.
Mhm.
Aber das guckt zwei Folgen Bluey und auf einmal hat es drei neue Sätze drauf.
Cool.
Und das kann erstmal für Eltern auch so ein bisschen Beigeschmack haben. So, hey, wieso hört das Kind hier nicht zu zum Beispiel? Ne? Oder wieso ist mein Input, meine Sprachförderung nicht wirksam, aber der Fernseher kommt irgendwie hin. Das verstehe ich schon auch, dass das auch mit solchen Gefühlen einhergehen kann.
Klar, kann auch frustrierend sein wahrscheinlich, aber Bildschirme haben halt einfach auch so eine ganz besondere aufmerksamkeitsspannende Wirkung. Also die wird ja oft verteufelt, dass die Aufmerksamkeit da so rangezogen wird, aber das kann man ja eben auch wunderbar nutzen zum Positiven.
Genau, und wir haben eben da auch eine ganz eindeutige visuelle Unterstützung, die ja für so ein Autismus-Gehirn auch sehr, sehr hilfreich sein kann gleichzeitig. Ne?
Mhm.
Ja. Genau.
Ja,
Du hast gerade den Begriff Echolalie verwendet. Das ist eines meiner liebsten Wörter in dem Zusammenhang.
Weil ist auch ein sehr schönes Wort. Also als jemand, der Wörter gibt, Echolalie ist ein wunderschönes Wort.
Finde ich auch.
Da habe ich auch noch gleich eine Frage an dich.
Ja.
Tatsächlich bei Echolalien. Das ist eine ganz persönliche Frage, weil ich habe immer gedacht, ich habe keine Echolalien und ich habe überhaupt ja eine sehr untypische Präsentation, weil Frau und so. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn Menschen bestimmte Wörter zu mir sagen oder bestimmte Satzteile, automatisch in meinem Kopf halt Lieder abspielen, die diesen Satzteil oder dieses Wort beinhalten. Oder ich habe die dann als Ohrwurm oder muss die dann auch singen. Also ich mache das im Normalfall jetzt nicht zu dem Menschen, der das gerade zu mir gesagt hat, außer es ist zu Hause. Aber das ist mir in den letzten Jahren so extrem aufgefallen. Und ich persönlich habe halt für mich die Theorie, dass das meine Art von Echolalie ist irgendwie, dass ich das auf diese Art wiederholen muss. Denkst du, das gehört dazu oder bilde ich mir das ein?
Würde ich sagen, das kann durchaus dazu gehören. Ich bringe da gleich nochmal einen zweiten Begriff rein und das ist der Begriff Gestalt oder Gestalten. Mhm. Denn das, was du da hast, würde ich einordnen als, das sind Gestalten, die du gespeichert hast, rezeptive Gestalten, die du vielleicht nicht immer produzierst. Also es ist vielleicht nicht immer so, dass du dann diese Lieder auch singst, aber vielleicht manchmal schon. Ja. Auf jeden Fall ist es eine Art der Assoziation und Bedeutung, die bei dir aufploppt, wenn du etwas Bestimmtes zum Beispiel dann hörst. Und es ist eben losgelöst von dem rein wörtlichen Inhalt dessen, was du gehört hast. Ne? Also vielleicht, kann ich ein Beispiel machen, vielleicht hörst du das Wort Ente und in deinem Kopf geht alle meine Entchen oder sowas dann auch direkt an, ohne dass du vielleicht wirklich an alle deine Entchen denkst.
Gedacht, das von, ne,
welche Wörter
Wort, ja.
Genau. Und das ist so total typisch für diese Gestalten. Gestalten sind nämlich nichts anderes als mentale, beziehungsweise manchmal auch produzierte, wenn man sie auch spricht, Repräsentationen von etwas sehr Individuellem, was du persönlich gespeichert hast zu irgendwas. Also
cool. Also sie, du würdest sagen, die vielen Bilder im Kopf quasi oder meine Bilder im Kopf.
Ja, genau. Und dieser Gestaltbegriff ist einer, der in Deutschland, also wenn man sich damit auseinandersetzt mit Sprachentwicklung im Autismus-Spektrum, dann stößt man da vielleicht mittlerweile auch relativ schnell drauf. Gestalten sind im Kontext Sprache nichts anderes als verzögerte Echolalien. Also wenn Eltern zum Beispiel erzählen, mein Kind hat eine Serie geguckt und auf einmal sagt es immer wieder diesen einen Satz. Ich mache mal auch hier ein Beispiel. Das Kind sagt, ich habe ein konkretes Beispiel, ein echtes, das sagt sowas wie, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist blau. Das blaue Hemd von George. Und das Kind sagt diesen Satz immer, wenn die Familie mit dem Auto irgendwo hinfährt. Dann kann man jetzt natürlich erstmal denken so, das Kind spielt gerade das Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Ist in dem Fall aber gar nicht so, sondern dieses autistische Kind hat diesen Satz aus der Fernsehserie Peppa Woods übernommen. Und was in der Serie passiert, als Peppa Woods sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Das blaue Hemd von George. Was da gerade passiert ist, eine Autofahrt. Und das spielt Peppa Woods also im Auto. Und dieses Kind hat mit dieser verzögerten Echolalie, die es jetzt verwendet, wenn es selber Auto fährt, eine sprachliche Ressource, also etwas, was es sich sprachlich angeeignet hat. Ist jetzt nicht wirklich klassischer Wortschatz, aber dennoch sprachliches Repertoire.
Ja.
Und das benutzt es, um zu kommunizieren, dass es Auto fährt.
Ja, toll.
Und das ist diese verzögerten Echolalien sind eben unfassbar oft aus Medien und die werden ganz, ganz oft missverstanden, weil Leute denken, ach, das Kind spielt das Spiel. Aber eigentlich kommuniziert das Kind auf diese Art und Weise.
Finde ich, also vor allem, was ich so schade finde, ist, es wird halt als Symptom auch nicht gesehen. Also das habe ich bei mir gesehen, das sehe ich bei meinen Kindern, dass man quasi immer nur nach diesen klassischen Echolalien fragt, so wie die im Volksmund vielleicht auch noch am ehesten bekannt sind und dann sagt, ach so, nee, hat's nicht, okay, dann ist da schon mal ja kein Hinweis drauf. Mhm. Und auf sowas, was du gerade erklärt hast mit den Bildern oder mit den ganzen Sätzen aus Serien, da geht halt niemand drauf ein. Und gerade lustig, dass du sagst, Sätze aus Fernsehserien, das ist das Nächste. Also ich habe das mit Liedern und ich habe das mit so Quotes, quasi mit Zitaten aus, Friends habe ich alle Staffeln, glaube ich, 50 Mal gesehen. passiert mir tausendmal die Woche, dass ich irgendwo ein Wort höre mit, und dann läuft mir halt irgendwie ein Zitat von Chandler oder so oder von Monica, keine Ahnung, im Kopf ab. Mhm. Und ich befasse mich halt nun sehr viel mit Autismus und habe deswegen da dieses Gefühl gehabt davon. Schön, dass du das jetzt auch für mich bestätigen konntest. Mhm. Ich habe das aber in der Diagnostik meiner Kinder zum Beispiel, da ist niemand drauf eingegangen. Da wird auch gar nicht hinterfragt. Also ich musste Bogen ausfüllen, die sehr engmaschige Fragen haben, die eigentlich ja auch auf kleine Jungs zugeschnitten sind, muss man auch ganz klar sagen, auf diese sehr, sehr typische, klassische Präsentation, die man da im Kopf hat. Und alles andere fällt halt durchs Raster und du gehst dann eben ohne Diagnose raus und kriegst dann entsprechend auch keine Hilfe. Also das finde ich wirklich toll, dass du das für uns jetzt so ein bisschen eingeordnet hast, dass es da noch so viel mehr gibt.
Ja, und also da kann ich direkt nochmal reingrätschen, wenn es für dich okay ist.
Ja, weil voll,
es gibt
ja.
Neben, also das, was du gerade beschreibst, da gibt es auch einen schönen Begriff im Englischen, also das, was du machst, ist das sogenannte Scripting. Hast du vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört.
Ja, das mache ich ganz viel. Ja.
Genau, und Scripting ist eben nichts, was nur nach außen sichtbar ist. Deswegen auch, wenn in so einer Diagnostik danach gefragt wird, ne, ob man das macht, ist immer so die Frage, was erzähle ich denn von dem, was ich intern eigentlich alles so betreibe? Und weil es vielleicht nach außen hin und wenn die Fragen so gestellt werden, ne, sprechen sie Dinge immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise. Ja. Nee, aber in meinem Kopf vielleicht schon.
In meinem Kopf ist, dauernd, ja.
Ja, dann ist so die Frage, ob das dann überhaupt sichtbar werden würde. Und deswegen, ja, diese Diagnostikfragebögen, die sind, braucht man nicht drüber sprechen, die sind oft veraltet, die sind...
Doch, eigentlich müssen wir da schon drüber sprechen, Lisa, kannst du bitte mal einen neuen machen? Du arbeitest doch wissenschaftlich, hast du nicht irgendwo einen Draht oder so und kannst du sagen, hey, liebe alte weiße Männer, ich hätte da mal eine Idee. Wir können doch mal so diesen Bogen anpassen, das wäre doch mal was, hier.
Ja, du, wie gern würde ich das auch machen. Ich versuche vor allem im Bereich Therapie hier so richtig aufzuräumen, weil also klar, Diagnostik ist auch ein wichtiger Schwerpunkt, aber ich finde es auch therapeutisch so heftig, wie viel einfach da passiert an wirklich schädlichen Prozederen und wie viel nicht gesehen wird und missverstanden wird und wie oft Eltern schon so ein Bauchgefühl haben von wegen, oh, diese Therapie sollte eigentlich helfen und irgendwie habe ich das Gefühl, meinem Kind geht's danach schlechter. Ja. Also im Bereich Therapie ist so viel, was schrecklich läuft und da konzentriere ich mich jetzt erstmal drauf, aber wer weiß, vielleicht.
Ich weiß, du hast auch nicht umgekehrt, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, was mir auch unheimlich aufstößt, ist, dass ich das, also ich bin viel in der Beratung tätig und ich kriege ganz viel von Familien erzählt, die dann leider auch oft in Verhaltenstherapien landen, was ich ganz schwierig finde, weil es da ja immer drauf zielt, Verhalten zu verändern. Und ich persönlich, also jetzt nicht nur als autistischer Mensch, sondern auch als jemand, der autistische Kinder hat und mit autistischen Kindern arbeitet oder gearbeitet hat, mir tut es im Herzen weh, wenn ich höre, dass dann die Therapie drauf abzielt, autistisches Verhalten zu verändern, anstatt einfach zu gucken, hey, wo kann ich was machen, dass es mir besser geht? Nicht, damit es den anderen besser geht, nicht, damit es für den Rest der Welt leichter ist, mit mir zurechtzukommen. Wo kann ich mich noch mehr anpassen? Sondern was hilft mir vielleicht, um gut durch meinen Alltag zu kommen, gesund durch meinen Alltag zu kommen, um mich nicht zu übernehmen? Sowas hätte ich gerne in Therapien. Klar, vielleicht auch was hilft mir zu kommunizieren, damit ich meine Bedürfnisse auch ausdrücken kann und teilhaben kann am Leben mit anderen, aber eben nicht dieses, das, was du machst, ist komisch und komm, wir können das doch verändern. Ich bring dir bei, wie man das richtig macht. Ja. Also es ist voll schön, wenn Menschen wie du da einfach so ein Gegengewicht setzen. Ja. Darf es aber noch viel mehr von deiner Sorte geben, auf jeden Fall.
Ja, ich arbeite dran. Aber das ist wirklich, also auch in der Sprachtherapie, alles, was du gesagt hast, gibt's da... genau so. Und teilweise sind es eben Ansätze, sprachtherapeutische Ansätze, die aus der Verhaltenstherapie geboren sind und auch genau so, ne, darauf pochen, dass Kinder etwas auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren, damit es anerkannt wird. Was da natürlich absurd ist, ne? Und also für mich ist es komplett wahnsinnig, Situationen irgendwie so zu manipulieren, damit man überhaupt erstmal diesen Kommunikationsanlass schafft und das Kind in diese Bredouille bringt, damit es mir dann auf eine bestimmte Art und Weise sagen muss, dass es jetzt gerne das und das hätte oder möchte.
Ja.
Oh, das finde ich wahnsinnig heftig, weil es so weit weg ist von der natürlichen Kommunikation und Interaktion, auch zum Beispiel dann zu Hause. Ne? Wenn Eltern angeleitet werden, so mit ihren Kindern Sprachförderung zu machen, dann können wir uns vorstellen, wie absurd echte Eltern-Kind-Interaktion oder wie selten das wird und wie verkehrt irgendwie dann auch Beziehung zwischen Eltern
und Kindern. Ja, voll, weil du machst es ja dann eigentlich gegen deinen Instinkt oder gegen das, wie du vorher erfahren hast, dass es deinem Kind möglich ist zu kommunizieren, und versuchst, weil dir gesagt wird, das ist aber wichtig, das ist besser so, das kommt auf eine ganz unnatürliche Art und Weise rüber, und also in meiner Erfahrung ist es dann im Normalfall eher so, dass die Kinder sich zurückziehen und wenn es blöd läuft, halt dann gar nicht mehr kommunizieren. Also man kann nicht kommunizieren, habe ich mal gelernt, aber halt nicht mehr so aktiv und eigentlich Rückschritte machen, statt positive Entwicklung haben. Ne?
Genau, und das ist eine Beobachtung, die ganz häufig der Fall ist. Und manchmal, oder zum Glück, oft sehen Eltern das dann auch und wenden sich dann ab von einer Therapeutin oder einem Therapeuten. Aber bis dahin ist oft schon so viel Schreckliches passiert. Ja, auch gerade viele erwachsene autistische Personen, die, ja sagen wir mal, in den 90ern, in den frühen 2000ern oder sogar noch eher Therapie erhalten haben, die heute ganz konkret darüber sprechen können, über die Traumata, die sie davongetragen haben und so. Und da jetzt einfach sich die Ohren und die Augen zuzuhalten und zu sagen, ach nö, ja, ich mache das ja nicht so streng wie früher. Das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm und begegnet mir gerade in der Fachwelt immer wieder. Und deswegen höre ich nicht auf, darüber aufzuklären, dass Eltern, wenn die ein blödes Gefühl haben, das auch einfach anerkennen sollen und da weggehen dürfen. Ihr dürft einfach Ciao sagen. Also vielleicht spreche ich es einmal konkret aus. Wenn euch eine Therapeutin, ein Therapeut als Elternteil empfiehlt, dass ihr zum Beispiel eurem Kind erst das Essen hinstellen dürft, wenn das Kind euch vorher eine entsprechende Bildkarte gibt oder so, dann rennt da weg, geht da weg. Das ist nicht okay. God.
Ja, da schreie ich auch aus Kinderschutzgründen, da stellt sich in mir alles auf.
Wenn es heißt, als Empfehlung, sucht euch das Objekt der Begierde eures Kindes, das Spielzeug, das es unbedingt möchte, dann stellt es außer Reichweite oben auf den Schrank und wartet, dass das Kind dann auf diese Art und Weise mit euch kommuniziert, dann gebt ihr das Spielzeug, rennt da weg, macht das nicht.
Ja. Gebt aber gern vorher noch Feedback. wir hatten sowas Ähnliches mal bei einer, da war keine Sprachtherapeutin, aber eine Psychotherapeutin, die eben dann empfohlen hat, da habe ich von Mobbing berichtet in der Grundschule, und die Empfehlung war dann quasi, das Kind halt vielleicht weniger, es hatte damals immer selbstgenähte Kleider an von mir, die es gerne haben wollte, die auch wirklich in Ordnung aussahen, und Empfehlung war dann vielleicht nicht diese selbstgenähten bunten Kleider anzuziehen, sondern ein bisschen neutraler und vielleicht mal die Haare besser zu kämmen.
Was?
Ich konnte in dem Moment nicht viel sagen. Ich bin dann raus, bin nach Hause und habe dann angerufen, auf dem Anrufbeantworter gesprochen, gesagt, es tut mir leid, aber ich glaube, das Vertrauensverhältnis ist ein wenig zerrüttet, weil ich der Meinung bin, dass wenn jemand ein Mobbingopfer ist, nicht derjenige, der von anderen gemobbt wird, sich anpassen muss, um Zustimmung irgendwie zu finden. Und ich glaube, da haben wir eine Haltung, große Diskrepanzen, und ich komme nicht mehr mit meiner Tochter.
Also unmöglich,
es ist aber halt kein Einzelfall. Also ich krieg sowas, also das ist das Schlimme. Es ist so schwer, an therapeutische Hilfe zu kommen.
Ja, ich weiß.
Also Leute warten Monate, jahrelang, dann kommst du endlich irgendwo hin und dann landest du bei einem Menschen und gehst da nach ein paar Mal raus und denkst dir so, oh nee, das kann nicht sein. Aber du sagst dann trotzdem, nee, ihr geht da nicht mehr hin. Ist das, also jetzt mal die praktische Seite. Kriegt man dann von der Kasse eins auf den Deckel, wenn man woanders hingeht? Nein, man hat ja oder man kann ja das auch begründen.
Du hast freie Wahl, genau.
Ja,
du darfst einfach abhauen. Es kann natürlich sein, dass du dann eine ganze Weile wieder ohne Therapie da stehst, weil auch da die Wartezeiten lang sind. Aber hey, besser
aber lieber so, oder?
Also
das finde ich auch, dass ich kenne viele, die sagen, ja, da bleibe ich halt noch hier, bis ich eine neue gefunden habe. Aber also wenn das mehr Schaden macht als hilft, dann lasse ich lieber mal ein paar Monate aus. Und erhole mich vielleicht auch von dem, was der oder die angerichtet hat oder versucht hat anzurichten. Also da glaube ich, ist ein schlauer Tipp von der Lisa, ihr dürft euch dann auch trauen. Auch wenn es rar ist, solche therapeutischen Angebote, deswegen müsst ihr trotzdem nicht jemand annehmen, der versucht, also das finde ich wirklich krasse Methoden.
Ja, und das ist aber sehr etabliert.
Also ja, das ist so ein bisschen wie Hunde trainieren hier, diese pavlovschen Hunde und so Geschichten. So aus der Richtung kommt das ja, ne?
Genau, das ist also, ich habe gerade ganz konkret, ich kann das ruhig so sagen, über das Konzept PECs gesprochen, und jetzt höre ich innerlich schon den Aufschrei von vielen, die sagen, aber so machen wir das heute gar nicht mehr. Ja, ihr grenzt euch aber auch nicht ab von eben dieser verhaltenstherapeutischen Methode ABA, aus der PECs geboren ist, und das ist nun gut, vielleicht, weil du hast eben gesagt, du darfst ja verlinken unten. Ich würde gerne den kleinen Hinweis, wenn ich darf, auf meiner Website nochmal machen, weil ich habe auf meiner Website ein TherapeutInnen-Verzeichnis, wo man auch nach
Postleitzahl
suchen kann, wer ist in meiner Nähe. Und da findet ihr dann Anlaufstellen von, ja, primär sind es SprachtherapeutInnen, manchmal aber auch andere Fachkräfte, die eben bei mir eine Fortbildung gemacht haben. Mhm. Und ich habe diesen Gespenstansatz und es ist eben ein neuroaffirmativer Ansatz, der kindgeleitet und beziehungsorientiert arbeitet. Und das ist, also wenn eine Therapeutin sich damit beschäftigt hat, weil bei mir im Kurs gibt's ganz viel auch um Haltungsaufbau, dann würde ich sagen, ist es schon mal eher eine Anlaufstelle, wo man vielleicht Hoffnung haben kann, dass da gut gearbeitet wird.
Das klingt toll. Also ich weiß jetzt schon, dass ich bei dir definitiv eine Fortbildung buche, schon allein weil es Gespenst heißt. Also mich hast du schon voll gecatcht. Ich überlege auch gerade, wo ich dich noch überall hin empfehle.
Ach, das ist lieb, danke dir.
Ja, nee, voll. Also das, tut mir leid, Kinder, die Mama hat jetzt keine Zeit mehr, die muss rund um die Uhr arbeiten, die Lisa. Nee, aber also find ich toll, weil dann weiß man halt einfach auch, also wenn man sich an die Menschen wendet, die da verlinkt sind auf deiner Website, die kommen einem definitiv mit diesem PECs, hast du gesagt, heißt der Ansatz, damit nicht. Sondern die kommen mit Gespenstern um die Ecke, aber keine Schreckgespenster, sondern gute Geister quasi.
Absolut, absolut.
Das ist ja schön. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich würde dich gerne noch auf ein Thema ansprechen, was mich ein bisschen umtreibt, von dem ich vor kurzem zum ersten Mal gehört habe und ich auch gar nicht weiß, wie da die Evidenz dazu ist, ehrlich gesagt. Und zwar ist es der Begriff digitaler Autismus, der da so viel besagt, wie wenn Kinder extrem viel, also wirklich extrem viel Medien konsumieren, Bildschirmmedien konsumieren, weisen sie dann irgendwann autistische Symptome auf, kriegen zum Teil eine fälschliche Autismusdiagnose und wenn man dann die Medien aber Wochen, ich glaube 6 bis 8 Wochen lang weglässt, dann würden sich diese Symptome quasi in Luft auflösen und dann war das eben dieser ominöse digitale Autismus. Mein erster Gedanke dazu war, das kann durchaus sein, dass exzessiver Medienkonsum irgendwelche Symptome auslöst, die vielleicht autismusähnlich sind. Das kann ich mir vielleicht vorstellen. Aber ich finde es ganz schwierig, habe ich zu dir auch vorher gesagt, weil ich mir denke, das bedeutet, dass es noch schwieriger wird für Eltern, die einfach bemerken, mit meinem Kind ist was. Ich glaube, es ist auf dem Spektrum. Noch schwieriger werden, eine Diagnose zu kriegen, weil jetzt jeder dahergelaufene Kinderarzt, Kinderärztin sagt, die gucken halt einfach zu viel fern. Das ist ja eh immer gern die Ausrede für alles. Die gucken einfach zu viel fern, weniger Medien, dann ist alles gut. Mehr in den Wald. Wald statt Ritalin ist das nächste Schild, wo ich kotze. Genau. Und das geht jetzt für mich voll in die Richtung. Und ich habe dich da kurz drauf angesprochen und ich glaube, wir haben da eine ähnliche Haltung. Magst du mal so ein bisschen... Du krempelst dann die Ärmel hoch.
Genau, ich krempel die Ärmel hoch. Ich mache mich bereit für den Kampf. So fühlt es sich zumindest in meinem Bauch an. Ich höre das auch nicht selten. Ich höre das von Eltern, dass ihnen das so ärztlicherseits mitgegeben wurde. Ich höre das so von Fachkräften. Ich höre es so von diagnostizierenden Stellen. Ich weiß, es gibt SPZs, die sich das wirklich auf die Fahne schreiben, hier in Anführungszeichen differenzialdiagnostisch unterwegs zu sein. Was ist echter Autismus? Was ist der sogenannte Pseudo-Autismus oder digitaler Autismus? Und da schreit alles in mir. Also wirklich, weil es so problematisch ist. Und du hast ganz viele Aspekte schon angesprochen. Es ist problematisch, weil es wieder die Diagnoseschwelle erhöht, weil Eltern wieder rechtfertigen müssen, ne, was sie beobachten und dass es eben nicht aufgrund von Fernsehen gucken, Medienkonsum, Tablet in der Hand halten, was auch immer zu beobachten ist. Dann haben wir hier dieses Problem, da wird ein Zusammenhang als Grund gesehen. Da wird der Zusammenhang gesehen und der ist ja oft da, ne? Autismus und Medienkonsum, da gibt's einen Zusammenhang. Das ist was natürlich beobachtet wird. Aber es sollte doch eigentlich gerade von Fachpersonen möglich sein, hier nicht eine Kausalität zu vermuten, sondern eben das erstmal als Zusammenhang anzuerkennen. Also da aus Perspektive für Eltern wahnsinnig scheußlich, was ihnen da teilweise auch an den Kopf geworfen wird und vorgeworfen wird. Dann, was du gerade gesagt hast, so nach dem Motto, es kann ja sein, dass ein exzessiver Medienkonsum zu so etwas führt wie autismusähnlichen Symptomatiken oder sowas. Okay, ja. Dann entweder aber, weil da ein echter Autismus ist, oder, also viel wahrscheinlicher, dass das Kind einfach wirklich autistisch ist, oder aber, und das ist was, was ich behaupte, das ist wirklich eine Behauptung, ich habe nicht nach Zahlen gesucht, aber wenn das so extrem ist, dass ein Kind autismus-spezifische Symptome zeigt aufgrund von sehr hohem Medienkonsum, dann sprechen wir hier über soziale Deprivation, dann sprechen wir über vernachlässigte Kinder, die solche Verhaltensweisen zeigen aufgrund von dieser Deprivation, aufgrund von, die haben nichts anderes, da kümmert sich keiner, die kriegen keine Zuwendung, da ist wenig Interaktion, weil vielleicht die Eltern...
Da sprichst du, ich muss gerade, sorry, dass ich dich da unterbreche gerade, aber ich habe gerade voll das Bild im Kopf, aus der Ausbildung noch, Hospitalisierung. Sagt ihr was, ne? Also dieses, die Kinder, die so vor und zurück schaukeln, was ja auch nicht, also das ist ja, ich kenne das auch als Stimming, das damals hat von Stimming keiner gesprochen, aber das waren ja Kinder, die tatsächlich, um die sich niemand gekümmert hat, die halt rein am Leben erhalten wurden, aber die null menschliche Zuwendung hatten und die haben diese Symptome gezeigt, aber dann sagst du eben auch, also es ist Deprivation von sozialem Kontakt, von Zuwendung, was ja so ein Grundbedürfnis ist. Sorry, also ich hab dich jetzt wirklich voll, aber das musste jetzt gerade rausspringen aus meinem Kopf, weil ich dachte, kann ich diese Verbindung sehen. Aber wenn ich das sehen kann und du das sehen kannst, warum?
Das sehen auch andere. Es gibt leider, also das ist jetzt auch nicht so eine, also Pseudo-Autismus gibt es nicht. Yeah. Es gibt auch keinen digitalen Autismus. Das ist keine offizielle Diagnose.
Das ist nicht belegbar, oder?
Nein, es ist nicht belegbar. Es gibt es nicht. Wenn sowas zu beobachten ist, dann ist die Frage, ne, sehen wir hier eigentlich ein autistisches Kind und haben es einfach noch nicht differenziert genug diagnostizieren können? Oder haben wir es hier mit einem ganz anderen Problem zu tun, mit Traumata zu tun, mit sozialer Vernachlässigung zu tun? Es ist ja immer so, wie hält sich die Waage? Hat das Kind neben dem Medienkonsum auch noch echte Interaktionen, Zuwendung, Eltern, die emotional erreichbar sind und so weiter. Ne? Oder ist da vielleicht ein sehr tiefgreifendes Problem seitens der Eltern? Ne? Depression, was auch immer, Trauma der Eltern und so weiter. Und die Eltern könnten, Sucht und so.
Ja.
Ne? Gibt es psychiatrische Erkrankungen seitens der Eltern, die dazu führen, dass das Kind mir hier so erscheint, weil es vielleicht auch viele Medien konsumiert oder was auch immer.
Ja.
Ne? Aber das ist so, ich wollte gerade hässlich sagen, so schrecklich, ist vielleicht auch nicht viel besser, egal. Also das sind die Wörter, die mir dazu kommen. Sowas Eltern an den Kopf zu schmeißen, weil letztendlich schwingt da dieser Vorwurf mit, du vernachlässigst dein Kind und deswegen ist das hier
genau.
so. Und dann
sind
wir wieder bei der Refrigerator-Mother aus den, weiß ich nicht, 60ern, 70ern, die ihr Kind vernachlässigt hat und deswegen ist das jetzt autistisch und wir haben die genetische Komponente wieder vergessen und so weiter. Also wie weit will man denn zurückfallen und Forschungserkenntnisse einfach, außen vor lassen, weil wir könnten es uns so leicht machen, wenn die Medien einfach schuld sind. Ja.
Ja, aber die sind halt an so vielem schuld, genauso wie, keine Ahnung, eben der zu wenige Wald. Und also im Endeffekt sind's ja immer die Eltern, immer die Eltern, die was falsch machen. Es ist ja auch ganz hoch Scham belastet, deswegen, wie gesagt, auch vorher so dieser Einwurf mit, dann versucht man das so, wir versuchen es schon zu reduzieren oder so wie ich lüge halt eiskalt in den Formularen, einfach weil mir auch klar ist, ich weiß es eigentlich besser, aber nichtsdestotrotz habe ich halt Scham, also ich lasse mich trotzdem beschämen, das funktioniert einfach immer, das ist halt ein mächtiges soziales Tool einfach, ich glaube Scham ist das Stärkste, was wir haben als Gesellschaft und es ist ja auch so wunderbar einfach, wenn ich einfach sage, die Eltern sind schuld, die könnten ihr Verhalten ändern, dann würde das Kind sein Verhalten ändern, wir als Gesellschaft, wir müssen nichts an den Strukturen ändern, wir müssen nicht mehr Therapieangebote schaffen, nicht mehr Diagnostikangebote schaffen, weil die Hälfte von denen, das sind ja gar keine echten Autisten hier, es gibt eigentlich gibt es ja kaum echte Autisten. Das ist wahrscheinlich ganz, ganz wenige. So, das ist natürlich schon bequem, ne? Dann muss ich mich ja um nichts kümmern.
Ja, und dann haben wir aber noch nicht darüber gesprochen, was man auch einfach für Hilfen und Unterstützung Eltern nimmt, wenn man sagt, lassen Sie jetzt die Medien mal weg. Ne? Ja. Machen Sie mal, fahren Sie mal auf Null runter und dann werden Sie schon sehen. Ja, und dann wird man sehen,
genau, dann wird man
wie das
sehen.
Zu Hause brennt. Also.
Ja.
Ja.
Und das finde ich ganz schlimm, weil es dann natürlich auch heißt, wenn du als Mama oder als Papa dann sagst, Entschuldigung, aber ich kann das Tablet nicht wegnehmen. Und nein, es hat nichts damit zu tun, dass ich eine Laissez-faire-Mama bin oder eine Rasenmäher-Mama oder irgendeine Mama, sondern mein Kind braucht es aus ganz verschiedenen Gründen, um nach dem Kindergarten oder nach der Schule runterzufahren, weil es sonst komplett in der Überreizung ist, komplett dysreguliert ist und einfach nur noch ausflippt und die ganze Familie einfach nur leidet. Und das ist kein, ich setze mein Kind vor ein Tablet, weil ich keinen Bock habe, weil ich mir die Nägel lackieren will den ganzen Tag, und ihr dürft euch die Nägel in Ruhe lackieren, keine Sorge, aber also, oder auch dieses, man kann doch nicht ein Kind vor eine Folge Peppa Woods setzen, um eine Pause zu machen. Ja, why the hell not? Also auch wenn es nicht neurodivergent ist, sorry. Gerade bei Peppa Woods oder Bluey haben wir vorher auch schon gesagt, also oder Ben und Holly bin ich auch ein großer Fan von. Da passiert nichts. Ihr macht das ja nicht 12 Stunden am Tag. Also das ist völlig in Ordnung. Und wenn eure autistischen Kinder mehr Medien konsumieren als die nicht autistischen Kinder, die ihr kennt, dann ist das, wie ihr jetzt gerade gehört habt, eigentlich auch normal. Also es gibt da durchaus einen Zusammenhang. Autistische Gehirne springen halt da besser drauf an oder können das für sich besser nutzen. Ja. Und es ist auch noch Sprachförderung. Das jetzt natürlich schon war, also ich glaube, nach der Folge gehen alle raus und denken sich, ich habe mein Kind so toll gefördert.
Ja, und habt ihr auch, ihr Eltern, ihr macht das wirklich gut und das ist total in Ordnung, dass Sprachförderung vielleicht zum Teil auch über Medien funktioniert für euer Kind.
Also das, genau, da gibt's keine erste Klasse, zweite, das finde ich halt so dieses... Nein. Medien sind immer so, ich hatte vor 2 Wochen erst eine Medienpädagogin zu Gast und haben mir auch gesagt, so, also auch wenn du spielst digital, das ist immer so ein, naja, aber es ist ja auf dem Laptop oder es ist ja auf dem Tablet, es hat immer so was Anrüchiges, was Schlechtes, ja okay, das Ergebnis ist das gleiche, aber trotzdem ist nicht so gut, als wenn du es quasi analog machen würdest. Und ich glaube, davon dürfen wir ein bisschen wegkommen. Also wenn ein autistisches Kind, was vielleicht vorher lang nonverbal war, dadurch lernt, sich mitzuteilen, dann ist das eine tolle Sache. Und dann ist es scheißegal, ob es war, weil die Oma vorgelesen hat oder versucht hat, mit dem Kind zu sprechen oder weil es Bluey nachspricht. Ja. Das Ergebnis ist das gleiche. Die Hürde ist gebrochen erstmal.
Ja. Und das meine ich so mit, wenn wir diese Ressource für Kinder streichen, aufgrund von, Kinderarzt, Kinderärztin hat das halt empfohlen, dann kann es sein, dass wir den Kindern da wirklich eine Ressource nehmen, die zum Beispiel eben auch für Spracherwerb was sehr, sehr Wichtiges und Hilfreiches sein könnte. Und das denke ich dann manchmal, ne, wenn ich diese Eltern, und ich habe morgen wieder einen Elternkurs, wenn die Eltern mir sagen, ne, mein Kind hat über YouTube sprechen gelernt oder mein Kind hat darüber überwiegend kommuniziert und so weiter. Dann kann man sich wirklich fragen, wenn es diesen Zugang nicht gehabt hätte, hätte es eine Alternative gefunden oder wäre alles andere, hätte einfach nicht funktioniert? Also inwiefern wäre das Kind vielleicht stagniert ohne? Und dadurch finde ich diese Empfehlung einfach auch fatal, ne? Zu sagen, wir gehen da auf null runter, wir nehmen das dem Kind, weil dann ist es vielleicht nicht mehr so auffällig oder so.
Ja.
Das ist für mich komplett absurd, ja.
Weißt du denn, du arbeitest ja auch wissenschaftlich, hast du ja gesagt, du bist wissenschaftlich Mitarbeiterin an der Uni Münster, ne? Gibt's denn Forschungen der neueren Zeit, wo du sagst, die belegen durchaus diese positiven Effekte auch, oder gibt's da relativ wenig? Weil oft wird ja in die andere Forschung, in die andere Richtung, und je nachdem, nach was du suchst, kannst du natürlich auch.
Genau, das sowieso, je nachdem, wonach du suchst. Es gibt eine sehr, sehr große Oxford-Studie aus dieser ABCD-Kohorte, vielleicht hast du das schon mal gehört. Da ging es aber jetzt nicht speziell um autistische Kinder, sondern überhaupt um diesen, ich nenne das jetzt direkt mal Mythos, dass hoher Medienkonsum Hirnreifeprozesse, Hirnentwicklung irgendwie hemmt. Ne? Also man sagt, ne, da wirst du noch
blöd. Ja, genau, das ist ja widerlegt, ne? Ja.
Genau. Und das ist halt komplett widerlegt. Ebenso aus derselben Kohorte kann man ganz schön sehen, gibt's nette Veröffentlichungen darüber, dass es zum Beispiel auf den späteren Verlauf dieser Kinder, die keinen wenig moderaten oder hohen Medienkonsum in der Kindheit erlebt hatten, dass sich da keine Unterschiede in diesen Gruppen zeigen, wenn es zum Beispiel um sowas wie Beruf geht, Schulabschluss geht, soziale Eingebundenheit geht und so weiter, Karriere. Also das ist so dieses, wie will man es aufrechterhalten, dass ja. Medien irgendwie schlecht sind? Und so, klar, ne, wir haben schon darüber gesprochen, wenn wir über soziale Deprivation reden, reden wir über soziale ja. Deprivation, und das kann ja. sich eben auch kombinieren mit,
ja. naja,
stattdessen lief
naja,
halt
klar, das Fernsehen. Bietet ja. sich ja auch an, wenn wenn wirklich niemand sich um dich kümmert. Na klar, ja. ist es dann, also irgendwo brauchst du Input, dann guckst du vielleicht die ja. Medien. Und das ist halt auch eine Möglichkeit zu sagen, dann ist das Kind vielleicht beschäftigt, lässt mich in Ruhe.
Ja.
Aber das ist ja nicht der Normalfall. Und wie du sagst, wir können es gar nicht aufrechterhalten, weil die wissenschaftlichen Studien geben es nicht her. Also da ja, hat jetzt genau. keine rausgefunden, dass die alle hier zum Glöckner quasi Modowende nicht mehr sprechen kann und mit nicht einem Menschen zu tun haben möchte, sondern wirklich, es gibt keine Unterschiede. Also das, druckt euch das aus, ohne Scheiß. Gibt's die auf PubMed oder wo finde ich die?
Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich kann dir nachher den Link schicken, dann kannst du den ja
genau. auch. Dann verlinke ich die auch gerne. Und wenn euer Kinderarzt, eure Lehrkräfte, euer Vati beim, weiß ich nicht, Schwiegervati beim Familiencafé euch nervt, dann kommt ihr jetzt immer mit 20 Seiten Studien und sagt, hier, guck mal, wenn du Lust hast, kannst du mal durchlesen, ist das alles widerlegt.
Ja,
und jetzt darf das Kind sein Bluey gucken.
Genau, Amen.
Genau, Amen, ja, aber ehrlich. Boah, ja, also vielen, vielen Dank, Lisa. Da war wahnsinnig viel dabei, was ich mir rausgezogen habe. Also ich bin definitiv demnächst, ich gucke nachher gleich mal auf deiner Website, wann ich mal
weiß da irgendwie... Weiß auch nicht auswendig, wann der nächste Fachkräftekurs ist. Guck mal, ob da ein Termin online ist, sonst muss ich nochmal reinschauen.
Genau, sonst musst du für mich einen machen.
Ja, ich muss eh mal wieder neue Termine einstellen. Aber ja, ich bin gerade so in den Endzügen meiner Promotion und ich habe mir eigentlich geschworen oder zumindest vorgenommen, dieses Jahr fertig zu werden mit meiner Dissertation. Also
habe ich... Du bist auch so ein krasses, so eine Johanna-Dampf in allen Gassen quasi. Du hast überall ein Eisen im Feuer, ich sehe schon. Also viel gleichzeitig zu tun.
Ja, das stimmt.
Und zu wenig, ja, die Tage sind immer zu kurz irgendwie, gell?
Ja, also
das,
ja.
Dass man sich alles vornimmt.
Aber das Thema ist mir einfach mega wichtig. Von daher, wenn da jetzt gerade kein Termin online ist, Andrea, dann guck einfach noch mal in einer Weile rein.
Und wenn die Dissertation fertig ist, bist du denn dann bitte bereit, ein Buch zu schreiben über das Thema?
Please. Ja,
ja, auf jeden Fall. Das fehlt nämlich noch.
Ein Kinderbuch habe ich schon geschrieben.
Echt?
Ja.
Okay, das wie heißt das? Das möchte ich haben.
Das heißt Mina, Echo und die Wörterschätze. Ich möchte aber noch ein Fachbuch schreiben.
Ja, bitte. Ich hätte, glaube ich, auch einen Verlag, der da interessiert.
Ja, meldet euch gerne Ende des Jahres. Jetzt gerade weiß ich nicht, wie.
Genau, nee, jetzt machst du erstmal eine Sache fertig. Ich habe gehört, das kann helfen.
So funktioniert mein Gehirn auch. Mein Gehirn funktioniert exakt so. Ich muss immer eine Sache beenden, bevor ich eine neue anfangen kann. Ich bin nicht dieser Typ, der 1000 Tabs gleichzeitig bedient. Also ich habe viele Tabs offen, aber innerhalb dieser Tabs schließe ich immer ab und dann geht eine neue auf und so weiter. Ja.
Sehr, sehr schön. Das war ein wirklich tolles Gespräch, Lisa. Das hat mir voll Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Du kannst auch noch so gern 1 bis 1000 Mal kommen. Ich glaube, wir finden, also Sprache ist ja so ein Riesenthema. Oder eben auch Therapie. Also das kann man ja vielleicht auch, gleich kann man da auch mal drüber sprechen, was man denn sprachtherapeutisch dann eben auf positive Art und Weise machen kann, um mal deine Gespenstmethode. Also ich bin sehr gespannt. Vielleicht können wir die mal so ein bisschen anreißen oder so. Und dann sage ich dir jetzt erstmal Danke und wünsche dir noch ein schönes Wochenende und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
Ja, danke für die Einladung. Dir auch.
Ja, gerne.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.